Ja, liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie schon die neuen Sorten kennen von Rittersport. Wer hat sie schon probiert? Jetzt geht's. Okay. Genau, also ist klar, Sie haben es gemerkt, weil vor allem, wenn Sie die eine Sorte probiert hätten, säßen Sie heute nicht da. Es gibt es natürlich nicht, aber es gibt im Internet also ganz, ganz viele solche Fakes von gerade von Rittersport. Alle möglichen sozusagen Kreationen, die sich Leute ausgedacht haben, aber alles natürlich Fälschung, alles eine Lüge. Und da kann man jetzt drüber schmunzeln und sagen, naja, okay, ist natürlich ein bisschen lustig, aber gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie, da kursieren natürlich ganz, ganz viele Fake News in den sozialen Netzwerken. Da hat irgendwann mal jemand behauptet, man könnte Methanol nehmen, sozusagen als Vorbeugung. Und es hat tatsächlich, also wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch eine Fake News ist, aber ich habe dann gelesen, dass weltweit hätten das viele Menschen probiert und es seien 600 Menschen an Methanolvergiftung gestorben und 60 erblindet. Fake News. Oder es wird etwas anderes empfohlen, das ist jetzt weniger gefährlich, aber nicht so ganz appetitlich. Da wird empfohlen, man könnte Kamelurin mit Limette zusammentrinken, um das Virus abzutöten. Und dann heißt es, bei der Weltbank läge jetzt schon ein Dokument. Und in diesem Dokument würde drinstehen, die Quarantänemaßnahmen würden bis 2025 gehen. Alles fake, alles echt. Gerade bei Produkten kennt man das, Produktpiraterie, alles Mögliche gibt's da. Man sieht da auf der einen Seite quasi das Original, auf der anderen das Fake. Es gibt fast nichts, was nicht nachgemacht wird. Ja, man sieht hier bis hin zum Motorsägen. Alles nachgemacht, alles Kopien, die natürlich dann lang nicht der Qualität entsprechen vom Original. Wenn man auf so ein Fake reinfällt, Paul Rebeck hat es vorhin gesagt, man kauft irgendwo, denkt, das war wirklich ein Schnäppchen und dann merkt man, das war eigentlich wieder so eine nachgemachte Geschichte, dann ärgert man sich. Aber das Verrückte ist, dass eigentlich wir Menschen auch so ähnlich ticken, dass wir nämlich eigentlich gerne anderen etwas vorspielen, etwas vormachen. Dass wir uns aufplustern, beeindrucken wollen. Man sagt, mehr Schein als Sein. Und das macht man dann oft mit bestimmten Dingen, ja. Ganz tolle Klamotten oder ein ganz trendiges Smartphone, ein protziges Auto, eine trendige Uhr, exklusive Handtasche und so weiter. Da spricht natürlich nichts dagegen, dass man sich schön kleidet, so wie natürlich jetzt auch heute, wenn so ein Fest ist. Aber es gibt ja natürlich dann Leute, die denken, nur wenn ich das habe, dieses bestimmte Label, dann bin ich angesehen. Hier bei diesem Cartoon, da heißt es, ne, wow, du trägst echte Markenklamotten. Und dann sagt der andere, tja, seit ich sticken kann, bin ich wieder jemand in der Gesellschaft. Das ist ganz tricky von diesem Typen. Ich mache das nach und dann bin ich anerkannt. Aber wie arm ist eigentlich eine Gesellschaft, wenn Menschen nur wegen eines bestimmten Labels, eines Markenzeichens denken, sie bekommen mehr Anerkennung? Nur weil ich diese trendigen Turnschuhe habe, diese extrem teuren Schuhe und Klamotten. Und was heißt das dann? Sind dann die, die sich das nicht leisten können, sind die dann weniger wert? Und das kann man jetzt bei allem Möglichen durchmachen. Ob das jetzt ein iPad ist, ob das irgendeine Spielkonsole, ein Smartphone ist, irgendwas. Das gilt bei den Erwachsenen genauso. Ein E-Bike, das große Haus, die Urlaubsreise. Und das ist ja eigentlich so ein Denken bei uns Menschen. Und zwar egal, wie alt wir sind, so nach dem Motto, wenn ich nach außen was darstellen kann, dann bin ich wer, dann bin ich wertvoll, dann bin ich wichtig, dann bin ich angesehen. Und jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte aus der Bibel. Das ist keine Fake-Geschichte, eine Geschichte, die vor ungefähr 3000 Jahren gespielt hat. Und zwar war das damals so, in Israel war der erste König von Israel, der hieß Saul. Und dieser Saul, der hat im Laufe der Zeit sich immer mehr von Gott entfernt. Und er hat dann viele Dinge getan, die Gott nicht wollte. Und Gott hat gesagt, ich bereue es, dass ich diesen Saul zum König gemacht habe. Ich brauche Ersatz. Und dann schickt er einen Propheten, der hieß Samuel, los und sagt, Samuel, du wirst mir jetzt quasi einen Ersatz suchen für den Saul. Und du gehst nach Bethlehem und dort gehst du zu einem Mann, der heißt Isai. Und dieser Isai, der war Vater von 8 Söhnen. Und das wusste der Samuel, einer von diesen wird quasi der zukünftige König sein. Aber allerdings wusste er die Zahl 8, wusste er nicht. Gott hat nicht gesagt, er hat 8 Söhne, er hat nur gesagt, geh zu Isai und dort wird einer der Söhne, wird der neue König sein. Und so kommt der Samuel nach Bethlehem und er kommt dorthin zu dem Isai und er ist völlig natürlich, fühlt sich sehr, sehr geehrt. Einer meiner Söhne wird neuer König und dann lässt er diese ganzen Jungs da aufstellen, einer nach dem anderen, wie die Spieler bei der Nationalhymne und als schon der erste vortritt, sagt der Samuel, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass das so leicht ist, das ist er wohl. Der Erste, der Älteste, der Eliab, eine Erscheinung, ein Kerl wie eine Eiche. Und er hat gedacht, das ist er. Wenn die Leute den sehen, dann sagen die, das ist unser neuer König. Und er denkt sich, Mensch, ich hab den ja schon gleich, der Erste ist es schon. Und dann sagt Gott zu ihm, spricht zu ihm und sagt in seinem Herzen, schau nicht auf das Äußere. Der Herr sieht nicht auf das, worauf die Menschen sehen. Der Mensch sieht nur das, was er vor Augen hat, das Äußere. Aber der Herr, Gott, sieht das Herz an. Und dann geht das Spielchen so weiter. Dann müssen die Nächsten vortreten. Dann kommt der Abinadab, der Nächste, auch so einer. Dann der Schammah, Samuel gerät in Schwärmen, aber Gott sagt, nein, der ist es nicht. Dann kommt der Nethanael, der Nächste. Nethanael heißt übersetzt Gottes Geschenk. Und er denkt dann, das muss es ja sein, Gottes Geschenk. Aber Gott sagt, nee, den kannst du dir schenken. Dann kommt der Radai, der macht vielleicht viel Radau, cool schlendert er rein. Und dann sagt Gott auch, nein, das ist es auch nicht. Stopp, stopp, stopp. Und so geht das immer weiter, bis die ganzen Söhne alle durch sind. Und die Casting Show geht zu Ende und der Samuel hat keinen neuen König. Und dann sagt er, was ist los? Ist das hier versteckte Kamera? Oder was ist hier, was geht hier ab? Und dann fragt er den Vater Isai, sagt, sind das alle deine Söhne? Und sagt er, nein, gut, es gibt noch einen, den kleinen David. Der ist draußen bei den Feldern, bei den Schafen, aber den kannst du vergessen, ja, der ist noch viel zu jung. Und da sagt der Samuel, nein, komm, holt ihn her. Und dann wird er geholt, der Samuel, und dann hat er die innere Stimme und die Gewissheit, der Samuel, dieser David, das soll der neue König sein. Und er salbt ihn mit Öl, das war so ein Zeichen, das wird der neue König werden. Vor den Augen der ganzen Familie, der Leute, das ist der neue König. Da war der ziemlich noch jung, als man ihm das schon gesagt hat. Wie wenn ihr jetzt heute als Konfirmand euch gesagt würde, du wirst mal Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler. Und wir lernen daraus zwei Dinge. Erstens, bekomme nur so viele Kinder, dass du keines vergisst. Und zweitens, was dich ausmacht, ist dein Herz. Dein Herz und nicht dein Äußeres. Nicht das, was du nach außen zeigst. Deine Klamotten, dein Smartphone, dein Geld, deine Noten, deine Urkunden, dein Gehalt, deine Gesundheit, dein Auto und so weiter, dein Aussehen, sondern dein Herz. Und das ist es, was Gott so wichtig ist. Er sagt, es geht mir um das Innere, um den Charakter, um das Eigentliche, um das Herz des Menschen. Und deswegen fällt seine Wahl auf den David. Und man kann sich fragen, weshalb war der David anders? Der war so ein kleiner Kerle und trotzdem war er anders. Worin bestand die Größe von David? Die Größe bestand darin, dass er aufrichtig war, dass er ehrlich war. Er war ehrlich zu den Menschen, zu sich selber und auch zu Gott. Er war kein Blender, kein Angeber. Er hat sich nicht selber überschätzt. Und er hat genau gewusst, ja, letztendlich bin ich auch auf Gott angewiesen. Ich lebe von Gottes Hilfe und Gnade. Und er hat Gott Großes zugetraut. Und er war auch ehrlich, dass er auch Fehler eingesteht. Es gibt einige Psalmen, einige Gebete in der Bibel, Gebete von David, wo er seine Schuld bekennt. Er hat große Fehler in seinem Leben, auch nachher als König gemacht. Aber er hat immer wieder den Weg zu Gott zurückgefunden und gesagt, es tut mir leid, vergib mir. Und Gott hat ihm vergeben. Er war demütig. Er hat sich nichts vorgemacht. Und deswegen, liebe Konfirmanden, ihr dürft euch da ein Beispiel nehmen an diesem David. Ehrlich sein. Und das heißt, du kannst auch Gott alles sagen, wenn du Hilfe brauchst, Hilfe vielleicht in der Schule, in der Klasse. Du kannst auch sagen, wo du dich schwach fühlst, wo du vielleicht nicht mit dir zufrieden bist. Du darfst auch zugeben, wo du einen Fehler machst, wo du Schuld auf dich geladen hast. Und kannst ihn bitten, dass er dir vergibt, dein Herz reinigt. Und dann darfst du Jesus bitten, dass er in dein Herz einzieht, damit er dich verändert, dein Denken, deine Lebenseinstellung, deinen Willen. Und dass er dir zeigt, was ist Gottes guter Plan für dein Leben? Was hat er mit dir vor? Was kann aus deinem Leben werden, wenn du Gott da hinein regieren lässt? Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Und deswegen lasst euch nicht verrückt machen von allen möglichen Fakes, sondern denkt daran, du bist ein Gedanke Gottes. Und denkt daran, die Menschen sehen nur das Äußere. Gott sieht das Herz an. Du bist ein Gedanke Gottes, der Herr sieht dir ins Herz und darauf kommt es an. Und du bist wertvoll in seinen Augen, geliebt und er bietet dir seine Freundschaft an. Und du kannst ihm dein Herz öffnen, deine Herzenstür öffnen und sagen, ich möchte mit dir leben, komm du in mein Leben hinein. Und ich werde nachher so ein Gebet sprechen, ich nenne das ein Türöffnergebet. Und das können wir alle, wer möchte, lade ich nachher ein, können wir das gemeinsam. Ich werde es laut beten, Sie dürfen, wenn ihr wollt, leise mitbeten. Ein Gebet, wo wir sagen, Jesus, ja, ich will mein Herz für dich öffnen und du sollst einen Ehrenplatz in meinem Herzen haben. Amen.